Der Tourismus ist sicherlich hier die Leitökonomie, aber da muss man auch ganz, ganz vorsichtig sein, wenn man das so erwähnt, weil es gäbe hier definitiv keinen Tourismus ohne das Ökomodell, also ohne unsere Bergbauern, die einfach die Landschaft pflegen, und ohne die Alpwirtschaft und auch nicht ohne das Handwerk. Also die ganzen Kleinstrukturen machen uns ja aus, also die Familienbetriebe. Und deswegen muss man das wirklich auch vernetzt sehen. Ich sage immer, du kannst nur das schützen, was du auch wertschätzen oder was du bewusst auch wertschätzt. Also wenn du sagst, ja, das ist ja nichts wert, dann tust du es auch nicht schützen. Wenn man aber sagt, du, das ist ja immaterielles Kulturerbe, sehr hochwertig, dann wird es den Leuten auch bewusst, in welchem Raum sie sich bewegen. Gut, das sind sowieso im Naturschutzgebiet, Allgäuer Hochalpen. Und dann, glaube ich, ist es ihnen bewusster und dann schützen sie es auch mehr.
Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Max Hillmeier ist seit 1997 Tourismusdirektor von Bad Hindelang und ist maßgeblich an der touristischen Ausrichtung des Dorfes beteiligt. Mit dem Lebensraumkonzept 2030 hat er mit seinem Team, wie schon mehrfach zuvor, sein visionäres Denken bewiesen. Denn anstatt einfach ein weiteres Tourismuskonzept zu entwerfen, wurde in Bad Hindelang die gesamte Bevölkerung aufwendig eingebunden und bei der Planung an die erste Stelle gesetzt. Ziel war es, zuerst einen optimalen Lebensraum für die Einheimischen zu schaffen und ein Tourismuskonzept in dieses Gefüge zu integrieren und nicht, wie sonst oft, andersrum. Wir sprechen über den Ablauf und wichtige Pfeiler dieses Konzepts, über das Ökomodell Bad Hindelang, über das strombetriebene Ruftaxi, das in allen 6 Ortsteilen die letzte Meile zum öffentlichen Nahverkehr schließt, und über die hochalpine Allgäuer Alpwirtschaft rund um Bad Hindelang, die von der deutschen UNESCO als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet wurde. Schnallt euch gut an für dieses Gespräch. Es gibt eine geballte Ladung an Informationen, Denkanstößen und Motivation, Dinge wirklich anzupacken. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit Max Hillmeier.
Max, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du in meinem Bus sitzt. Es ist etwas kühl, weil jetzt der Winter doch schon eingezogen ist. Du leitest oder du gestaltest seit 30 Jahren, eigentlich sogar mehr als 30 Jahren, hier die Geschicke vom Tourismus in Bad Hindelang. Ich würde dich gerne mal fragen, gibt es etwas, wenn du so zurückschaust, wo du persönlich besonders stolz drauf bist, dass ihr das erreicht habt?
Also gestalten, ich darf mitwirken. Es ist ja immer ein Gemeinschaftswerk. Erstmal, liebe Erika, danke, dass ich heute hier in deinem Wagen sitzen darf. Das ist eine große Ehre und Freude. Ja, es gibt natürlich immer so Meilensteine, wo man besonders drauf stolz ist. Ich darf mich noch daran erinnern, da war ich noch in Anführungsstrichen ganz jung Tourismusdirektor, damals noch Kurdirektor. Mhm. Es war damals sicherlich die Anerkennung zum Kneipp-Heilbad. Also man muss wissen, wir sind seit 1965 bereits heilklimatischer Kurort und Kneipp-Kurort, und da sind wir dann quasi zum Heilbad ernannt worden. Das war sicherlich damals was ganz Großes, auch für mich persönlich, auch für den Ort, weil das ja auch Qualität bedeutet in vielen Belangen und die Gesundheit immer wichtiger wird. Und dann war sicherlich der nächste große Meilenstein, war sicherlich dann das Thema Bad Hindelang Plus. Also die Bad Hindelang Plus Karte, heute ja auch alles mit QR-Code, also der Bad Hindelang Plus Pass, eben dieses Inklusivangebot mit allen zunächst Infrastrukturleistungen, später 10 Jahre später gab es ja dann auch noch die Erlebnisleistungen, da kommen wir sicherlich noch drauf, also wo dann wirklich einheimische Angebote für Gäste machen im Rahmen des Lebensraumkonzeptes, das damit auch schon erwähnt ist. Das war dann mit unserer Bürgermeisterin, der Frau Dr. Sabine Rödel, ja 2019 dann das Lebensraumkonzept, an dem wir ja seitdem dann wirklich hier am Ort gemeinsam arbeiten in verschiedensten Projekten, und was auch dieses Lebensraumkonzept, ich betone, mit integrierter Tourismusstrategie, also der Lebensraum steht, der Einheimische steht im Vordergrund, nicht der Tourismus, und das ist auch gut so. Und da arbeiten wir sehr erfolgreich, denke ich, in verschiedenen Projekten, sehr vielfältig. Und da ist es ganz einfach so, dass das auch der rote Faden ist für alle, auch Tourismus und auch politischen Entscheidungen hier in der Gemeinde. Und ja, dann weiß man halt an wann, auch für was und an was man arbeitet. Also das sind vielleicht jetzt mal so die, was mir so spontan einfällt, so die Meilensteine in diesen 30 Jahren. Zufälliger Art und Weise auch gerade immer pro Jahrzehnt so ungefähr.
Lass uns in dem Fall ganz hinten eigentlich anfangen mit dem aktuellsten, nehme ich mal an, mit dem Lebensraumkonzept. Erklär uns doch mal kurz, was ist das überhaupt?
Ja, das ist schon eine ganz spannende Geschichte. War mir damals eigentlich auch noch gar nicht bekannt. Also begonnen hat es ja im Jahre 2018. Da hat die damals frisch gewählte neue Bürgermeisterin, Frau Dr. Sabine Rödl, die ja seit 2018 im Amt ist, hat gesagt, wir müssen, also zunächst haben wir gesagt, wir müssen eine Tourismusstrategie machen. Sehr schnell hat man dann verstanden, eine Tourismusstrategie will hier keiner mehr. Also nicht, dass es hier Overtourism oder was gäbe, aber es gab zumindest doch damals auch schon starke Verkehrsprobleme und teilweise auch Hotspots, wo man einfach, ja, der Tourismus, es hat geheißen, der Tourismus macht sowieso, was er will und das wollen wir nicht mehr. Und deswegen sind wir eigentlich sehr, sehr stark drauf gekommen, eine reine Tourismusstrategie würde keine Akzeptanz hier mehr finden. Und deswegen haben wir gesagt, und es kam damals auch gerade so die Diskussion auf. Wir haben dann damals auch mit Professor Werner Betzing gesprochen. Der war damals auch so ein bisschen der Mentor des Ganzen, der gesagt hat, ihr müsst das Ganze rumdrehen. Ich kann mich auch noch gut an die Mail von damals erinnern von ihm. Ihr müsst ein Lebensraumkonzept machen mit Einbeziehung der Einheimischen. Und in dieses Lebensraumkonzept, also die Werte der Einheimischen stehen vorne an. Und in dieses Lebensraumkonzept müsst ihr den Tourismus integrieren. Eine ganz neue, und nicht umgekehrt, eine ganz neue Herangehensweise. Und das war auch dann relativ schnell auch im Gemeinderat, der ja die Entscheidung treffen musste und dann auch sehr schnell getroffen hat, dass wir diesen Weg gehen wollen. Klar, dass wir das so machen wollen. Und das hat natürlich dann Akzeptanz gefunden, Erika. Wir kommen sicherlich gleich noch in der Tiefe drauf, weil wir dann natürlich damit auch die Einheimischen viel stärker mit einbeziehen konnten. Und begonnen hat das Ganze ja dann im August 2019 mit einer sogenannten Marken- oder Ortsumfrage, könnte man sagen. Also der Markenumfrage ist vielleicht gar nicht so gutes Wort. Da ist schon wieder, das ist schon wieder so tourismusverdächtig. Also eine Ortsumfrage, nichts anderes als eigentlich ein Stärken-Schwächen-Profil. Und das Entscheidende ist, dass an dieser digitalen Umfrage, wir haben natürlich da kräftig Werbung gemacht dafür insgesamt und wir haben ja nur 5.400 Einwohner, damals waren es noch etwas weniger, 5.200, da haben insgesamt, und das ist schon gewaltig, 3.000 Menschen mitgemacht, also nicht alle Einheimische, sondern 2.000 Einheimische und wir haben auch die Gäste mit eingeladen, Übernachtungsgäste, also da haben dann nur 1.500 Gäste mitgemacht, aber immerhin 3.500 Menschen, das gibt dann schon ein Bild und aus diesem Bild der Markenumfrage, jetzt will ich es aber nicht zu sehr in die Tiefe erklären, ist man dann eben in die konkrete Arbeit dieser verschiedenen Aufgabenstellungen gegangen, auf die wir sicherlich dann noch kommen. Und entscheidend ist das, was da rauskommen ist, diese Projekte, an denen arbeiten wir eben bis heute. Viele sind schon umgesetzt, an vielen arbeitet man noch, aber es heißt ja auch nicht Lebensraumkonzept Unser Bad Hindelang 2025, sondern es heißt ja Lebensraumkonzept Unser Bad Hindelang 2030 mit integrierter Tourismusstrategie. Und du weißt halt einfach tagtäglich, an was du arbeitest, weil du einen konkreten Auftrag hast. Und wir hatten zwischenzeitlich auch, das war letztes Jahr im Januar, muss das gewesen sein, 2024 bereits, auch dann ein Zwischenergebnis mal gemacht mit dem Gemeinderat und dem Tourismusbeirat und dann hat man das feinjustiert und so arbeiten wir jetzt weiter, ohne jetzt zunächst mal die Details zu erklären, aber einfach mal diesen Prozess.
Nimm uns ein bisschen mit, was das für Bestandteile sind oder gab es zum Beispiel bei dieser Umfrage auch irgendwas, was euch total überrascht hat?
Ja gut, also das, nein, eigentlich nicht. Also vielleicht kann man mal anfangen, dass die Beteiligung, also dann nach dieser Markenumfrage, wie gesagt mit den 3.500 Menschen, war es dann so, dass natürlich im Prozess selber, der ja dann ein halbes Jahr gedauert hat, nochmal 250 Bürgerinnen und Bürger mitgearbeitet haben. Und man muss vielleicht auch sagen, dass sich auch die Bürgermeisterin, auch ich als Tourismusdirektor, auch die Gemeinderäte haben sich da sehr, sehr stark zurückgenommen. Zum Beispiel im abschließenden Forum, das über ein Wochenende ging, moderiert war, da war keiner vom Rathaus und auch keiner vom Tourismus oder so dabei. Also auch kein Gemeinderat, sondern da waren die Bürger unter sich und auch das waren dann 8 Thementische, die haben auch nicht wir besetzt, sondern die haben sich selbst besetzt, die Gruppierungen jeweils, um das kurz darzustellen. Also beispielsweise aus der Hotellerie, aus der Landwirtschaft, Alpwirtschaft oder was auch immer oder aus dem Einzelhandel, Gewerbe, all diese Dinge oder auch aus den Vereinen heraus. Und das war eigentlich das Entscheidende, dass das vollkommen, ich sage jetzt mal, wirklich aus der Bevölkerung heraus entstanden ist. Und ich meine, jetzt mal ganz kurz formuliert, was ist rausgekommen, was ja auch entscheidend ist für uns, dass zuallererst natürlich das Thema Ökomodell Hinterlang, also das, was hier unsere, weil das ja auch unsere Grundlage ist, die 60 Bergbauern, die hier wirklich ökologisch arbeiten, also vollkommen ohne, also sie verzichten auf Pestizide, Herbizide und Kunstdünger und Gentechnik sowieso und auch das immaterielle Kulturerbe der Altwirtschaft. Da feiern wir übrigens jetzt dann 2026 bereits das 10-Jährige. Also dieses Thema einfach der Kulturlandschaftspflege und auch der ökologisch hochwertigen Produkte, aber auch diese Themen der Berglandwirtschaft, die ja kleinstrukturiert ist, und die Altwirtschaft, das ist ja auch unsere lokale Identität und ermöglicht uns ja auch erst überhaupt einen natur- und sozialverträglichen Tourismus. Das steht ganz oben an, und drunter kommen dann die Themenfelder, wie zum Beispiel, was halt unser Herzstück ist, einfach das Thema, dass hier Bad Hinterlang macht ja, sage ich jetzt mal, das Ökomodell, die Altwirtschaft, Tourismus und Handwerk aus, also Stichwort Familienbetriebe. Und Mobilität war natürlich ein ganz, ganz starkes Thema. Auch Wohnraum, jetzt kommen wir eigentlich in diese Themen rein, die man auch immer so hört. Leerstände natürlich auch, Besucherlenkung, Energie, all diese Themen kommen dann natürlich auch. Es ging also nicht nur um Tourismus, aber wie gesagt, es ist alles zumindest auch tourismusrelevant. Und daraus haben sich dann eben verschiedene Projekte, die zum Teil ja auch bekannt sind, wo man sicherlich nur draufkommt, dann auch abgeleitet.
Wart ihr damals Vorreiter, dass ihr jetzt die Einheimischen wirklich auch so einbezogen habt, oder gab das, also wahrscheinlich gab es es schon mal, aber es klingt ein bisschen so, als wäre das eigentlich ein relativ neuer Gedanke gewesen, dass man die Einheimischen mit einbezieht?
Also ich weiß es nicht, ob wir jetzt da die Ersten waren. Auf jeden Fall waren wir einer der Ersten. Also in der Region war mir das jetzt, oder ist mir das nicht bekannt gewesen damals. Von dem her war es sicherlich eine neue Herangehensweise, die sich aber absolut bewährt hat, weil du hast natürlich eine ganz andere Akzeptanz. Der Tourismus ist sicherlich hier die Leitökonomie, aber da muss man auch ganz, ganz vorsichtig sein, wenn man das so erwähnt, weil es gäbe hier definitiv keinen Tourismus ohne das Ökomodell, also ohne unsere Bergbauern, die einfach die Landschaft pflegen, und ohne die Altwirtschaft und auch nicht ohne das Handwerk. Also die ganzen Kleinstrukturen machen uns ja aus, also die Familienbetriebe. Und deswegen muss man das wirklich auch vernetzt sehen. Der Tourismus, okay, ist für alle wichtig, für alle Beteiligten, dass einfach auch die Arbeitsplätze vor Ort gesichert sind, die Wertschöpfung für die Einheimischen da ist. Aber der Tourismus, ich sag's einmal so, ganz vorsichtig, die Altwirtschaft und die Landwirtschaft waren schon immer da und waren schon immer die Grundlage. Ob es jetzt zur Zeit waren, als die Hammerschmieden, die es ja heute noch gibt, also vor 500 Jahren, dann kam irgendwann der Salztransport, es gab immer, und dann irgendwann, keine Ahnung, die Notwende, dann kam die Käseproduktion im großen Stile ins Allgäu mit Hirnbein und Althaus. Und irgendwann kam der Tourismus. Was ich damit sagen will, ist, die Basis war schon immer Altwirtschaft und Berglandwirtschaft. Und dann kamen andere Wirtschaftszweige dazu, so sehe ich das auch. Den Tourismus, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, als temporäre Erscheinung, aber irgendwo doch. Aber die Basis ist und bleibt hier im Tal seit Jahrhunderten. Und ich hoffe auch, dass es noch Jahrhunderte so bleibt, weil das Tal halt einfach wunderschön ist, das Ostrachtal und das Naturschutzgebiet der Allgäuer Alpen. Die Basis ist und bleibt einfach die Berglandwirtschaft, die bei uns kleinstrukturiert ist und die man auch ganz, ganz sorgfältig erhalten muss. Also Stichwort jetzt auch, was da gerade in der Politik abläuft. Da muss man sehr sensibel sein, dass man die Höfe wirklich auch arbeiten lässt. Und die Altwirtschaft, das ist einfach hier, wie gesagt, die Basis unserer Identität, unseres Tourismus, aber auch unserer ökologisch hochwertigen Produkte und natürlich auch, dass das Tal einfach funktioniert.
Also du hast es gerade eben eh auch schon angeschnitten, die hochalpine Allgäuer Alpwirtschaft, die wurde eben von UNESCO zum immateriellen Kulturerbe ernannt, 2016 schon, jetzt habt ihr da Jubiläum. Hat es für euch irgendeine Auswirkung, diese Auszeichnung?
Also das war ja, es ist natürlich eine absolute Wertschätzung, muss man sagen. Und also das ist jetzt knapp vor zehn Jahren, hat die deutsche UNESCO, es gibt ja auch noch die weltweite Repräsentativliste, wie zum Beispiel, da ist die Schweizer Alpsaison drauf. Das hat natürlich schon eine sehr, sehr hohe Wertschätzung für die Alpwirtschaft gebracht und in dem Zusammenhang natürlich auch eine Aufmerksamkeit, was aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig ist, weil die Alpwirtschaft, wie gesagt, ist existenziell wichtig für unser Tal und auch für das Naturschutzgebiet bis auf Höhen über 2000 Meter hoch. Und deswegen ist es auch wichtig, dass so eine Anerkennung zum immateriellen Kulturerbe der deutschen UNESCO-Kommission, da geht es mir jetzt gar nicht um das Mediale, sondern einfach auch im politischen Kreis einfach die Bedeutung klar macht, die Altwirtschaft hat. Weil letzten Endes, sind wir ganz offen und ehrlich, Stichwort Biodiversität, so viele Räume haben wir in Deutschland nicht mehr. Und gerade eben da ist natürlich jetzt Bad Hindelang mit dem Ökomodell im Talbereich. Es sind immerhin rund 3500 Hektar, die unsere 60 Bauern da bewirtschaften. Und dann natürlich auch die hochalpine Altwirtschaft bis über 2000 Meter hoch. Das sind natürlich schon Räume, wo A, natürlich sehr schön sind, Stichwort Kulturlandschaft, die wären ja sonst wäre das ja alles dunkler Wald. Also dann wären auch die Details alle in der Landschaft natürlich nivelliert. Aber bedeutet beispielsweise auch Murenschutz, aber natürlich die Artenvielfalt ist etwas, was man natürlich erhalten muss für die zukünftigen Generationen in solchen Oasen, wie wir es hier erleben dürfen. Ich sage immer, wir dürfen ja hier im Paradies leben. Zusätzlich kommt natürlich auch gerade Stichwort Klimawandel der Murenschutz dazu, wenn die Grasnarbe dicht gehalten wird durch die Beweidung. Also es ist einfach unglaublich vielschichtig und nicht wegzudenken. Und deswegen ist es auch wichtig in der Gesellschaft, diese Bedeutung durch so eine Anerkennung wie zum Beispiel zum immateriellen Kulturerbe einfach auch herauszustellen, dass es den Leuten, da muss man ja eh noch viel mehr dran arbeiten, dass den Leuten einfach die Bedeutung, die ja weit über den Tourismus hinausgeht, einfach auch bewusst wird oder weit über den Erholungszweck. Mhm. Weil ich sag's dir, mein, das macht der Professor Betzing, wenn er hier einen Vortrag hält, immer. Er zeigt immer ein schönes, jeder hat es vor Augen, eine schöne Alpwiese, Blumenwiese. Jeder sieht es jetzt, wenn er das so, wenn man das so sagt, vor seinen Augen. Und dann sagen die meisten, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, Städter, sagen dann, das ist aber eine schöne Natur. Mhm. Aber im engeren Sinne wissen wir alle, dass es keine Natur im engeren Sinne ist. Es ist eine sogenannte halbnatürliche Landschaft, die aber nur deswegen so schön ist, weil der Mensch, sprich der Bauer oder der Elbler, sie pflegt und hegt. Und das ist dann wiederum, natürlich hat es ein hohes gesellschaftlichen Wert auch, nicht nur landeskulturell, sondern natürlich auch als Erholungszweck, selbst würde ich möchte sagen auch für die Gesundheit. Und das muss man einfach immer wieder betonen und kann man gar nicht oft genug betonen, weil das den meisten Menschen gar nicht bewusst ist, welche Arbeit da dahinter steckt. Mhm.
Hatte jetzt aus deiner Erfahrung diese Auszeichnung von der UNESCO touristisch für euch auch wirklich eine Auswirkung oder ging es da eher um andere Sachen?
Also sagen wir mal, diese Auszeichnung vor 10 Jahren von der deutschen UNESCO hatte jetzt touristisch weniger, wollten wir auch gar nicht, sondern da geht es wirklich um die Wertschätzung und Anerkennung der Altwirtschaft selbst touristisch. Man ist stolz drauf, dass man, aber es sind ja auch nicht wir seitens der Gemeinde, sondern es gehört ja wirklich der Altwirtschaft. Da ist es jetzt, wir betonen es aber wir betonen es deswegen, um einfach auch den Wert herauszustellen und dass es einfach auch bewusst ist, weil wir bewegen uns ja gerade mit dieser hochalpinen Altwirtschaft im Hintersteiner Tal auch wirklich im Naturschutzgebiet der Allgäuer Hochalpen. Gibt es ja noch die ganz anderen Themen der Besucherlenkung, da haben wir ja auch ein Projekt. Wir betonen es aber deswegen, damit die Leute das auch wirklich wertschätzen, was hier geleistet wird, aber nicht nur das, dass sie auch die Natur, dass sie auch die Sensibilität dieser Natur, die gepflegt wird, oder dieser Kulturlandschaft, die gepflegt wird, eben auch wirklich wertschätzen, weil ich sage immer, du kannst nur das schützen, was du auch wertschätzen oder was du bewusst auch wertschätzt. Also wenn du sagst, ja, das ist ja nichts wert, dann tust du es auch nicht schützen. Wenn man aber sagt, du, das ist ja immaterielles Kulturerbe, sehr hochwertig, dann wird es den Leuten auch bewusst, in welchem Raum sie sich bewegen. Gut, die sind sowieso im Naturschutzgebiet, Allgäuer Hochalpen. Und dann, glaube ich, ist es ihnen bewusster und dann schützen sie es auch mehr, weil das ist ja wichtig. Wir wissen ja alle diese Problematik, keine Ahnung. Wir sind früher auch viel zum Laufen gegangen, aber da hat es halt nur die Hierer-Bierer gegeben. Heute gibt es die, keine Ahnung, Stirnlampen, die sind wie Autoscheinwerfer und auch die Tierwelt hat ja eigentlich kaum mehr bei uns irgendwo, keine Ahnung, 365 Tage, 24 Stunden, keine Ruhe mehr. Und da muss man schon einfach wieder mehr sensibilisieren, dass die Leute einfach wirklich im Naturschutzgebiet und überhaupt auch mit der Natur und auch mit den Kultur, mit der Kulturlandschaft auch respektvoller umgehen. Und das Bewusstmachen steht eigentlich im Vordergrund.
Da könnte man natürlich jetzt locker eine Stunde drüber sprechen. Ja. Ich hänge aber mal noch ganz kurz rein bei Auszeichnungen, die potenziell eine Auswirkung haben können oder nicht, weil ihr wurdet nämlich auch zum Best Tourism Village gewählt von, was früher hieß es mal World Tourism Organization, inzwischen ist es die UN Tourism. Ist das eine Auszeichnung, die jetzt eine Rolle für euch spielt?
Also auch da, natürlich ja, man freut sich, das ist wirklich, man freut sich wirklich drüber, aber wir sind nicht hinter Auszeichnungen her, das muss man einfach sagen. Man muss vielleicht auch da wissen, wie das gelaufen ist. Nochmals, das ist eine tolle Auszeichnung, wir freuen uns drüber und es ist ja auch eine Auszeichnung für den gesamten Ort. Ich darf es auch erklären, warum. Aber wir hatten das gar nicht auf dem Schirm. Auf uns zugekommen ist dann das Bundesministerium für Wirtschaft und Verkehr aus Berlin, wo wir mit Emmy Mobil, mit unserem Rufbus da in der deutschen Tourismusstrategie als Best Practice Beispiel schon mal bekannt waren. Und was uns eigentlich am meisten freut, ist, dass es, bemühen wir mal das pauschale Wort der Nachhaltigkeit, wenn es um Nachhaltigkeit oder um natur- und sozialverträglichen Tourismus oder sagen wir noch mehr um Lebensraumkonzepte geht, dass die uns da auf dem Schirm haben. Und wir haben also dann, sind dann vom Bundesministerium oder über den verlängerten Arm des Tourismuskompetenzzentrums für grüne Transformation und auf Empfehlung auch der Allgäu GmbH und der Bayern Tourismus Marketing GmbH haben uns da angefragt. Und sage ich es auf Deutsch, und dann kann ich ja eigentlich gar nicht mehr anders. Und es hat auch dann, wir haben dann wirklich, es war ein Monitoring von 80 Kommunen, die da erstmal ja verifiziert wurden oder da ausgesucht wurden. Drei haben sich dann entschieden, sich tatsächlich zu bewerben. Das waren Schiltach im Schwarzwald, Meisenheim in der Pfalz, glaube ich, und wir. Und der Prozess war ein umfangreiches Verfahren, weil du hast ja da eigentlich alles, diese ganzen neuen Nachhaltigkeitsthemenfelder der UN, also das ist zum Beispiel auch Erhaltung natürlicher und kultureller Ressourcen, dann die ökonomische wie soziale Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit, die Tourismusentwicklung als Leitökonomie, Wertschöpfung für die Einheimischen, ganz klar auch der Tourismus in seiner Priorisierung als strategischer Pfeiler für die ländliche Entwicklung, wie wir es hier im Lebensraumkonzept haben, Infrastruktur, Digitalisierung, Gesundheit, Sicherheit, das hat alles damit reingespielt, ja. Schutzkonzepte, also all diese Dinge haben da mit reingespielt und mussten wir auch abarbeiten, wieder teilweise untergliedert, ich will es jetzt abkürzen, es war wirklich eine massive Bewerbung, aber es hat sich dann letzten Endes auch gelohnt und wir haben als Team da sehr stark zusammengewirkt, alle Ressourcen in diesen 3-4 Wochen der Bewerbungsphase zusammengezogen und dann haben wir uns schon sehr gefreut. Aber das Entscheidende ist nicht die Auszeichnung, sondern dass man die Auszeichnung wieder nutzt und die bringt uns natürlich auch, wie gesagt, natürlich haben wir geschafft über das Lebensraumkonzept mit integrierter Tourismusstrategie jetzt einfach auch ein Profil zu haben. Ich denke, wir können schon sagen, dass wir zumindest im Alpenraum eine der führenden Beispiele sind für einen natur- und sozialverträglichen Tourismus. Nochmals basierend auf dem Ökomodell Hindelang und auf der Alpwirtschaft. Und dass wir natürlich über dieses Lebensraumkonzept jetzt auch wirklich gute Kontakte haben in die Allgäu GmbH sowieso, aber auch in die Landestourismusorganisation Bayern Tourismus bis in die Ministerien. Und das ist ja ganz wichtig, also dieser Netzwerkgedanke eben, diese guten Kontakte, dass sie uns auf dem Schirm haben. Natürlich haben wir da auch eine mediale Resonanz erfahren. Aber ich sage jetzt mal auch in der richtigen Art und Weise, dass auch die richtigen Gäste zu uns kommen, weil sie lesen ja dann auch eben, dass wir hier nachhaltig unterwegs sind und Mobilitätsthemen sind und eben auch Naturschutz und Alpwirtschaft und Landwirtschaft, all diese Dinge, wie gerade gesagt, die Umweltverträglichkeit. Und ich denke, das ist auch meine Aufgabe als Touristiker zusammen mit unserer ersten Bürgermeisterin, die da ganz, ganz, ganz stark dahinter ist, eben auch ein solches Profil, dass man ja aus dem Lebensraumkonzept entwickelt hat und eben auch dann wirklich umzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch der Erfolg und das ist die eigentliche Auszeichnung, dass wir es geschafft haben, eben, dass sie uns auf dem Schirm haben als natur- und sozialverträglicher Tourismusort, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist eigentlich das Wichtige. Und natürlich auch, dass man jetzt von anderen lernen kann, weil wir waren ja dann auch in Berlin beim Bundesministerium nachträglich eingeladen und haben da auch angeregt und es soll jetzt auch was draus werden, dass da ein weil das ist ja weltweit, also da wurden ja dieses Jahr, haben sich ja 270 Dörfer aus der ganzen Welt, aus 160, 165 UN-Staaten beworben, 52 sind ausgezeichnet worden, also das ist schon eine gute Anerkennung, dass wir da dabei waren. 2 aus Deutschland, letzten Endes Schiltach und wir. Und klar haben wir da auch eine internationale Sichtbarkeit jetzt bekommen, aber das Ganze ist wirklich mehr als eine Auszeichnung, mehr als ein Label. Wie gesagt, es ist ein Netzwerk bis in die Ministerien rein und natürlich auch Ganz wichtig ist der Erfahrungsaustausch. Und wir haben jetzt wirklich dann auch in Berlin gesprochen. Für uns ist eigentlich wichtig, viel wichtiger als die Auszeichnung, ist der Wissensaustausch, der Wissenstransfer. Und deswegen will auch das Bundesministerium in Berlin ein sogenanntes DACH-Netzwerk, also DACH Deutschland, Österreich, Schweiz, herstellen, weil auch da gibt's ja schon anerkannte Orte, weil den Wettbewerb gibt's ja schon seit 2021. Deutschland war jetzt zum ersten Mal dabei. Und das ist für uns eigentlich wichtig, dass wir dann voneinander lernen. Das voneinander lernen, sich austauschen, das ist das Entscheidende daran.
Jetzt sind immer noch zwei Buzzwords, nenne ich es mal, immer noch nicht erklärt. Und zwar einmal das Ökomodell Bad Hindelang natürlich erstmal. Was ist das?
Gut, das Ökomodell Hindelang gibt's ja schon seit Mitte der 80er Jahre. Ist eine ganz tolle Sache, weil die Bergbauern, ich sag's jetzt mal, wie es heute ist. Also wir haben 60 Bergbauern, die sind organisiert im Verein Hindelang Natur und Kultur. Die haben eine eigene Satzung. Klar, Verein hat eine eigene Satzung. Und das ist im Alpenraum wohl ziemlich einmalig und hat auch Vorbildcharakter. Alle diese 60 Bauern im Verein Hindelang Natur und Kultur oder andersrum ausgesagt in all unseren 6 Ortsteilen, die Bauern, arbeiten vollkommen ohne Pestizide, Herbizide und ohne Kunstdünger, also quasi ökologisch. Und das ist natürlich in der Fläche, Stichwort Biotopverbund. Das Modellhafte ist eigentlich dieser großflächige Naturschutz dieser Kulturlandschaft, geschlossen über 6 Ortsteile, praktisch über das Ostrachtal und dann auch rauf nach Oberjoch und Unterjoch. Und das ist etwas Einmaliges in dieser Größe einfach und in diesem Verbund und in dieser Geschlossenheit, dass da wirklich alle mitmachen und auf diese Chemie verzichten. Das ist schon was ganz Besonderes. Das ist das Ökomodell Hindelang, aus dem natürlich in der Konsequenz dann auch ökologisch hochwertige Produkte entstehen. Ich meine, hier im Allgäu brauchen wir nicht reden. Jeder kennt der Bergkäse oder die Käsespezialitäten, aber klar auch Fleischprodukte und dergleichen. Und Honig zum Beispiel, wir haben ja hier Imker, also wirklich Honig zum Niederknien, und das sind schon Spezialitäten, die ja auch den Tourismus hier ausmachen, muss man sagen. Also das Ökomodell Hindelang ist etwas, man muss es so deutlich sagen, schon alpenweit Einmaliges.
Das andere Stichwort ist noch das Emmi-Mobil. Mhm. Was ist das?
Das ist natürlich entstanden wiederum aus dem Lebensraumkonzept unser Bad Hindelang 2030 mit der integrierten Tourismusstrategie. Also weil ein Kernthema war tatsächlich der Verkehr, also der stark zunehmende Verkehr. Es gibt da sogar eine Broschüre vom Bund Naturschutz in Bayern. Ich glaube aus dem Jahr 2022, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber das ist ja auch egal, dass in den letzten 50 Jahren, eben seit Mitte der 70er Jahre, der Verkehr sich ins Allgäu aus den Ballungsgebieten, die bei uns ja naheliegend sind, Stuttgart und so weiter, Ulm, München, sich verdreizehnfacht hat. Und Entschuldigung, ich kann das ja sagen, aufgrund meines Alters, damals gab es auch schon Autos Mitte der 70er Jahre. Und das ist natürlich eigentlich extrem, wenn du das hörst. Und wir alle, das war ja auch Thema, warum kein Tourismuskonzept, sondern Lebensraumkonzept, ein ganz wichtiges Thema, war ja der Verkehr, der stark zunehmende Verkehr und natürlich das Parken und so weiter und so fort, der Parksuchverkehr besser gesagt. Gut, und dann war das Lebensraumkonzept da und da hat der Gemeinderat gleich gesagt, das freie Parken auf Gästekarte wird abgeschafft. Und da habe ich gesagt, nein, so geht das nicht, wir müssen da schon auf der anderen Seite was anbieten. Und dann hat der Gemeinderat gesagt, ja, überlegt da was. Und ich habe dann sehr schnell, sind wir dann draufgekommen, wir müssen im ÖPNV was anbieten. Und zwar, wir sind ja kein städtisches Gebiet, wir sind ja da wirklich ländlich, also weit verzweigt. Wir haben, keine Ahnung, kleine Weiler, wir haben also 6 Ortsteile, kleine Weiler jeweils, noch Einzelgehöfte und so weiter. Und da kommst du ja mit dem Linienbus, macht ja auch gar keinen Sinn, gar nicht hin. Und dann ist man sehr schnell draufgekommen, dass natürlich ein sogenannter auf Neudeutsch On-Demand-Service, also On-Demand nach Bedarf, und das ist kein Taxi, aber so, ja, könnte man sagen, so ähnlich, dass das eigentlich ideal wäre, weil damit kannst du alle, bis bei uns auch nauf auf der Geilerberg, kannst dann auch fahren, und ist wendig, ist ein Kleinbus, elektrisch, 9 Sitzer, also ein Fahrer und 8 Sitze, und das ist ja heute alles möglich über eine App, und so kann man eben hier, es sind unzählige virtuelle Haltestellen, also virtuelle Haltestellen heißt, da ist im meisten Falle ist da kein Haltestellenschild, sondern die sind halt in dieser App hinterlegt, und dann hast du eigentlich die Mobilität quasi ab der Haustüre von 8 Uhr bis 22 Uhr, 364 Tage, nur am Heiligabend hören wir früher auf, also bis 22 Uhr, quasi ab der Haustüre, und kannst damit auch den ÖPNV erreichen. Und das ist dann so, wenn du dann quasi über die App Emmi Mobil, Emmi steht für emissionsfrei miteinander individuell, mit dem Miteinander kommt auch noch das sogenannte Ride Pooling, der englischen Begriffe, also die Bündelung. Das heißt, Fahrten in die ähnliche Richtung werden gebündelt. Das heißt, es kann schon sein, dass der mal ein bisschen einen Umweg fährt, ist ja auch kein Taxi. Aber auf Deutsch gesagt hat jeder die Mobilität über diese App, da wird Emmi Mobil bestellt, ab der Haustür und hat kurze Wartezeiten im Schnitt von nur 8 Minuten, also quasi ab der Haustür von 8 bis 22 Uhr. Und es funktioniert wirklich wunderbar aufgrund dessen, dass wir unzählige virtuelle Haltestellen haben. Und entweder werden die Leute dann zum Bus gebracht oder wenn kein Bus fährt, dann auch direkt ans Ziel. Und das ist aus dem Tourismus entstanden und wird sehr gut angenommen. 10% der Nutzer sind heute auch schon Einheimische über die Bürgerkarte, aber die meisten Nutzer sind Gäste, weil die das in der Gästekarte, also über den Kurbeitrag, kostenlos nutzen können. Genauso wie auch Erika den Mobilpass Allgäu, also das ist dann der ÖPNV, Bus und Bahn, haben wir ja geschlossen, die Tourismusgemeinden jetzt diesen Mobilpass Allgäu bis runter zum Bodensee, also quasi vom See bis in die Alpen, bis in die Berge. Und diese Mobilität und speziell im Bad Hinterland quasi ab der Haustür und dann, wenn ich die Mobilität brauche, immer verfügbar zu haben, ist ein großer Wert und ein großer Wettbewerbsvorteil auch. Und jetzt kommt noch der große Hebel, wenn wir den noch hinbringen würden, dass mehr mit der Bahn ins Allgäu kämen, dann hätte man natürlich auch wirklich den größten CO2-Hebel, weil der meiste CO2-Ausstoß findet natürlich bei An- und Abreise statt, aber wird schon noch werden.
Jetzt könnten wir wahrscheinlich nochmal eine halbe Stunde weiterreden über all das, was ihr gerade hier so anschiebt. Wir kommen aber schon zum Ende. Ich will aber trotzdem noch ganz kurz fragen, hast du jetzt aktuell so ein ganz persönliches Herzensprojekt, an dem du besonders gerne arbeitest?
Gut, unser Herzensprojekt ist natürlich, oder mein Herzensprojekt ist natürlich schon, klar, das haben wir gerade gesagt, die Mobilität, aber ganz besonders natürlich auch Bad Hinterland Plus, weil wir hier ja auch mit vielen, vielen Einheimischen, also Bad Hinterland Plus, das ist diese Service-Gäste-Karte, heute Pass, also egal, also heute auf dem Smartphone mit dem QR-Code, aber ist ja egal. Und da haben wir ja seit, das gibt's ja seit 2010 und da sind eben die Bergbahnen, im Winter sogar der Skipass drauf und eben auch Bäder und so weiter und so fort. Aber was viel wichtiger ist, da haben wir jetzt seit 2020, also zum 10-Jährigen, dann eben auch diese Erlebnisangebote mit drauf. Und das ist schon etwas Besonderes und da komme ich wieder aufs Lebensraumkonzept zurück, weil wir wollten ja auch im Lebensraumkonzept, wie gesagt, den Tourismus integrieren und das haben wir über Bad Hinterland Plus ganz toll geschafft, weil wir gesagt haben, wir sind ein Lebensraum für die Einheimischen auf Dauer und für die Gäste auf kürzere Zeit oder auf Zeit. Und die Philosophie war eben auch mit der Tourismusstrategie im Lebensraumkonzept, die Gäste mit einzubinden, dass sie sich für die Zeit, wo sie da sind, wie Einheimische, in etwa wie Einheimische fühlen können. Und deswegen gibt es über Bad Hinterland Plus Angebote von Einheimischen für Gäste. Also Förster gehen zum Beispiel zum Bäume pflanzen oder der Sen zeigt ihnen, wie das Leben auf der Alpe funktioniert und wie der Käse gemacht wird. Kässpatzen werden mit den Gästen gemacht. Es finden auch sportliche Dinge statt, wie zum Beispiel Bogenschießen oder Biathlon oder Klettersteig gehen. Also mit dem Bergführer. Ein Highlight ist natürlich mit dem Hannes Redler zum Beispiel die Sonnenaufgangswanderung aufs Wettacher Hörnle. Das weißt du als Bergsteigerin selber. Das macht der Gast sonst nicht, dass er um 4:30 da steht. Aber das ist natürlich der Hannes als Bergführer und als hochdekorierter Bergwachtmann. Der kann natürlich ganz andere Dinge erzählen. Das erfahren die sonst nie. Und so entsteht natürlich, wir haben da etwa 20 Erlebnisangebote, Sommer wie Winter. Und da entstehen natürlich ganz andere Kontakte, da entsteht ein ganz anderer Austausch, hintergründiger Austausch, sodass die Gäste zum Beispiel, wenn sie dann beim Herbert weg sind, beim Alphornbauer, da erfahren die ja Dinge, das hat auch schon gegeben, dass sie einen Alphorn gekauft haben bei ihm. Und das ist wirklich was anderes, weil da die Gäste natürlich viel tiefer verstehen, was Bad Hinterland ausmacht, was die Werte sind. Und natürlich die ganzen Anbieter dieser Erlebnisleistungen, das sind ja alles Einheimische, da entsteht natürlich auch wieder unmittelbar über den Tourismus, über Bad Hinterland Plus, über diese Erlebnisangebote entsteht auch wieder Wertschöpfung. Also das ist auch wieder eine Win-Win-Situation, weil die Kundenbindung eine ganz andere ist, weil die Leute dann das Tal verstehen lernen und sicherlich dann auch gerne wiederkommen. Und zum anderen entsteht direkte Wertschöpfung bei den Einheimischen, die eben diese Erlebnisangebote anbieten und auch stolz drauf sind, dass sie das zeigen können, was Bad Hinterland ausmacht. Das ist ja auch was ganz Wichtiges.
Jetzt haben wir die letzte Frage. Die wird etwas künstlerisch.
Künstlerisch, okay.
Und zwar, wenn du dir jetzt mal das Allgäu, die Region Allgäu, als Person vorstellst, Was für ein Bild kommt dir da in den Sinn von dieser Person? Wie sieht diese Person aus? Was macht die? Was ist die? Was mag die? Was zeichnet diese Person aus?
Ja, diese Person ist natürlich ein Bewegungsmensch. Also sprich, ist viel in der Natur unterwegs und genießt einfach auch die viele, also wir haben natürlich Regen, ist auch klar, was ja auch was Schönes ist, aber genießt natürlich auch diese wunderschöne sonnige Lage bei uns. Ich meine, das kann man jetzt, das Bild ist ganz, ganz leicht zu erklären. Wenn ich jetzt an einem Südhang hochsteige, dann ist das natürlich ein gigantisches Erlebnis und diese Person geht einfach in die Berge und ist dort glücklich und zieht da auch die Kraft raus. Und liebt natürlich auch das, was es hier an Produkten gibt, an würzigen Bergkäse und klarem und sauberem Wasser und ist hier einfach glücklich leben zu dürfen und kann gut schlafen bei den guten, gesunden Temperaturen und genießt das Leben in diesem Paradies einfach, in dem wir leben dürfen, weil sind wir doch mal ehrlich, Erika, wir sind hier einfach wirklich bevorzugt und privilegiert in diesem, und das muss man so deutlich sagen, menschengemachten Paradies leben zu dürfen. Das muss man einfach mal so sagen dürfen.
Vielen Dank für dieses Bild, Max, und vielen Dank für das Gespräch.
Danke ganz herzlich, hat sehr viel Spaß gemacht, Erika, danke dir.
Passend zu dieser Folge empfehle ich euch mein Gespräch mit dem Rettenberger Elbler Hubert Brunner, in dem wir über den Alltag auf der Alp sprechen, mit dem Betreiber der Sennerei in Gunzesried, Peter Haslach, der ähnlich wie Max visionär an ein traditionsreiches Thema geht, oder mit dem Naturschützer Henning Wehrt vom Zentrum Naturerlebnis Alpin über den Schutz der Allgäuer Bergwelt. Alle Folgen findet ihr auf allgäu.de/podcast. Wenn euch dieses Format gefällt, hinterlasst gerne ein paar Sterne oder Bewertungen bei iTunes oder Spotify. So wird der Podcast noch leichter gefunden und ja, wir freuen uns auch einfach über die Anerkennung. Habt einen guten Start in das neue Jahr und bis zum nächsten Mal.